Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin Mutter von 3 Kindern und ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. Ich freue mich total, dass mal wieder Dr. Wolf Lüthje Lust und Zeit hatte, mit mir zu sprechen in diesem Interview, wo es um Psychotherapie in der Schwangerschaft geht. Wir gingen auch noch so ein bisschen weiter. Am Ende ging es auch noch um Traumatisierungen, wie man die vermeiden kann, was ich auch total spannend finde. Also erstmal, wenn man merkt, ich habe vielleicht Bedarf, psychotherapeutisch begleitet zu werden in der Schwangerschaft. Gibt es da irgendwie Gefahren, das zu machen? Unser beider Erfahrungsschatz zeigt, dass es eher gut ist, sich dann die Dinge anzugucken, die so von alleine sich zeigen in der Schwangerschaft. Ja, und da wirst du noch ganz, ganz viel jetzt drüber erfahren in diesem Interview. Und wenn du dich mental auf deine Geburt vorbereitest und vielleicht trotzdem merkst, da ist noch was, ich möchte gerne da nochmal mit jemandem sprechen, der wirklich aus der Gynäkologie kommt. Dr. Wolf Lüthje ist, wie du vielleicht schon aus anderen Podcast-Folgen weißt, langjähriger Chefarzt gewesen in der Gynäkologie an verschiedenen Kliniken. Er arbeitet an vielen unterschiedlichen Leitlinien zur Gynäkologie mit und ist dazu noch Psychotherapeut, also eine ganz tolle Kombination, und er bietet ein Coaching an, was man bei ihm buchen kann, wo man die Geburt vor- oder auch nachbesprechen kann, um Trauma im Vorfeld zu vermeiden oder vielleicht auch eine schwierige Geburt nochmal besser zu verstehen, wenn man vielleicht ja unsicher ist, waren diese Interventionen überhaupt notwendig oder nicht. Da steht er zur Verfügung und ich verlinke dir das natürlich hier alles auch gerne in den Shownotes. Ich wünsche dir auf jeden Fall jetzt erstmal viele gute Erkenntnisse mit dieser Podcast-Folge, mit diesem Interview. Lieber Wolf, ich freue mich sehr, dass du mal wieder bei mir zu Gast bist im Podcast. Heute nicht nur als Gynäkologe, sondern auch vor allem als Psychotherapeut. Denn wir wollen über das spannende Thema sprechen, Psychotherapie in der Schwangerschaft. Ich finde, das ist ein ganz wichtiges Thema und ich selber habe die Erfahrung gemacht, dass ich persönlich in den Schwangerschaften sehr schnell Themen bei mir lösen konnte und habe auch die Erfahrung mit anderen Schwangeren gemacht, 1:1. Und habe dann irgendwann dein Buch gelesen, da kannten wir uns noch gar nicht, Vertrauen in die natürliche Geburt. Und da hast du ein kleines Kapitel gehabt, genau darüber, dass Psychotherapie in der Schwangerschaft absolut sinnvoll sein kann. Und es war so schön, das zu lesen, weil ich habe es nirgendwo gelesen. In all meinen Ausbildungen, Fortbildungen, überall hat man immer gesagt, nicht mit Schwangeren arbeiten, auf gar keinen Fall. Wenn dann irgendwas mit dem Kind sein sollte, dann wirst du verklagt und kannst nicht mehr weiter und so. Und ich verstehe auch diese Sorge, aber ich finde es richtig fahrlässig, Schwangere da auszuschließen von einer guten therapeutischen Begleitung. Und jetzt freue ich mich sehr, dass du hier zu Gast bist und einmal erzählen kannst, wie du die ganze Sache siehst und beleuchtest.
Das mache ich gern, finde ich auch wichtig, dass du das Thema auflegst, darüber sprichst, man darüber nachdenkt, aus ganz, ganz vielen Gründen. Also jetzt nicht nur, weil wir immer schon ein Grundproblem hatten mit der Frage, wie behandeln wir Schwangere, wie ein rohes Ei, ja, packen wir die irgendwo weg und halten sie von allem fern, was natürlich nicht geht. Oder gucken wir ganz genau hin im ganzheitlichen Sinne, was bewegt die in Bezug auf das große Thema Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett, Elternschaft? Und da hat uns jetzt, sage ich mal, die Realität links und rechts überholt, weil wir feststellen, dass die psychosozialen Themen in unserer Gesellschaft überhaupt, aber insbesondere rund um die reproduktive Phase, ich möchte mal fast sagen, uns im Moment fast um die Ohren fliegen. Es gibt Daten, die dramatisch aufzeigen, dass die psychosoziale Belastung, warum auch immer, in der Gesellschaft, aber insbesondere bei Eltern, dramatisch zugenommen hat und die Nachfrage nach entsprechenden Angeboten, die gar nicht befriedigt werden kann, immens steigt. Und Das hat viele, viele Gründe, die werden wir vielleicht am Rande nochmal thematisieren. Aber wir müssen uns um dieses Thema, gerade bei Schwangeren und ihren Begleitpersonen und den beteiligten Kindern, wenn sie da sind, viel intensiver kümmern und dürfen da im Grunde eigentlich, ja, da müssen wir jeden Deckel von jedem Topf nochmal aufmachen, überlegen, gehen wir da ran, gehen wir da nicht ran, wann gehen wir ran, wie gehen wir ran. Aber das ist etwas, wo gerade viel Bewegung auch ist. Was großartig ist, dass derzeit an zwei Leitlinien gearbeitet wird, die mit dem Thema zu tun haben. Also ich fange mal so an, es gibt schon lange eine sogenannte Leitlinie posttraumatische Belastungsstörung, es gibt Leitlinien zu Depressionen, zu Ängsten. Und da war das Thema Schwangerschaft, Geburt immer so ein Randthema, wurde vielleicht gar nicht berührt. Aber wir haben jetzt zum Beispiel in der Leitlinie posttraumatische Belastungsstörung endlich auch mal eine Empfehlung untergebracht, wo wir genau das adressieren, über das wir heute sprechen. Aber was viel wichtiger ist, dass es jetzt spezifisch für die Schwangerschaft mehrere Leitlinien in Arbeit gibt. Eine nennt sich Peripsych, die versucht rauszukriegen, alle psychosozialen Störungen, insbesondere psychischen Störungen, wann, wie treten die auf, wie und wann werden die behandelt, was kann man da tun? Das wird auf einem hohen Evidenzniveau gerade bearbeitet. Das zweite ist eine Leitlinie Peritrauma, die alles, was Trauma betrifft, rund um Geburt adressiert. Und jetzt ganz frisch wird eine Leitlinie aufgelegt, die kümmert sich darum, was müssen wir mit Familien tun, die hohe psychosoziale Belastung im Wochenbett haben. Also Gott sei Dank wird dieses Thema massiv aufgegriffen. Und ich kann dir jetzt auch die Leitlinie Vorsorge, Schwangerenvorsorge übrigens, beschäftigt sich intensivst mit diesem Thema. Und sie wird vor allem vorsehen, weil es da ganz massive Daten gibt, dass wir viel mehr auf psychische Themen auch screenen. Derzeit, wenn du dir so einen Mutterpass anguckst, dann kann man zwar ein Kreuzchen machen bei Risiken, psychische Belastung, soziale Belastung. Da haben auch jede zweite Frau, würde ich mal sagen, kriegt da ein Kreuzchen hin. Aber das war's auch. Keiner fragt, was steckt dahinter, was können wir mit der Frau tun, was bedeutet das für die, ist es ist biografische Geschichte, eine akute Geschichte. Ja, also da tut sich wirklich ganz, ganz viel. Und was wir de facto wissen, das kann ich jetzt schon sagen und greife da den Leitlinien auch nicht voraus, dass selbstverständlich, wenn wir beim Screening oder beim direkten Fragen konkret psychische Störungen herausarbeiten, die vielfältig sein, die reichen von Psychosen in der Vorgeschichte, Borderline-Störungen, aber auch Depressionen, spezielle Angststörungen, Zwangserkrankungen, also eigentlich Traumatisierungen, eigentlich alles, was wir so erfassen können, erfassen wir und gucken dann jeweils an, gibt es hier einen Bedarf, das jetzt konkret anzugehen in der Schwangerschaft? Oder nehmen wir es nur zur Kenntnis, weil die Frauen sagen, eigentlich hatte ich da Therapie, das ist für mich abgeschlossen, weisen die darauf hin, dass leider Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett vulnerable Phasen sind. Ich sage ja immer, alles, was im Leben irgendwie im Guten, im Schlechten eine Rolle gespielt hat, spielt eine mitunter entscheidende Rolle in der Phase Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. Wir müssen es im Hinterkopf behalten, müssen dran denken. Und die Reaktivierung dieser psychischen Störung ist rund um Schwangerschaft und Geburt extrem hoch. Das heißt, wir müssen es auf dem Zettel haben, auch immer wieder nachfragen. Und so sollten wir daran gehen. Natürlich wird immer so in Frage gestellt, oh Gott, was macht dann die Psychotherapie? Machen wir irgendwie Fässer auf? Bringen wir das dann zum Brodeln? Ja, das in der Tat ist das so. Das bringt manchmal beides mit sich. Aber eine Psychotherapeutin hat mal wunderbar formuliert, die Frage, ob du Dinge ansprichst oder nicht ansprichst, ist so, wie wenn du auf dem Pferd sitzt und dich entscheiden musst, falle ich jetzt links oder rechts vom Pferd runter, ja? Und dann würde man Stand jetzt heute eher sagen, fall doch darunter, sprich da, wo du es ansprichst, weil die Möglichkeiten heute, selbst wenn du eine Büchse der Pandora aufmachst, damit gut umzugehen, letztlich auch sinn- und heilvoll für die Frau und ihre Familie, ist deutlich größer, als es unter den Tisch zu kehren. Wofür ich aber warnen möchte, Ja, und es ist ganz wichtig, gerade beim Thema Traumatisierung. Traumatisierung ist etwas, das kann jeden Menschen erreichen. Das kann sein, du kannst super gut durchs Leben gegangen sein und erlebst jetzt hier und jetzt dein Geburtstrauma oder sonst was. Und dann hängt es natürlich entscheidend davon ab, was du für Muster entwickelt hast, mit Krisen umzugehen. Darum habe ich in meinem neuen Buch Der Geburtscoach auch geschrieben, Belastungen können manchmal, wenn gut bewältigt, auch eine Ressource werden, weil ich weiß, wie ich damit umgehe. Mir machen viel mehr die Sorgen, die so durchs Leben gereicht werden auf dem weichen Kissen und dann plötzlich sich konfrontiert sehen mit den Belastungen einer Schwangerschaft, einer Geburt, eines Wochenbetts. Sie sind oft nicht gut vorbereitet. Das heißt, Belastung kann auch zur Ressource werden. Das Trauma kann jeden von uns ereilen. Die Frage, ob sich daraus eine Störung, eine sogenannte posttraumatische Belastungsstörung oder Traumafolgestörungen, Ängste, Panik, Depression entwickeln, ist sehr fraglich, hängt von der einzelnen Person ab. Und ich habe mal eine Literaturfachfrau gefragt, die sollte mir mal einen Vortrag erarbeiten zum Thema Trauma. Und dann sagte sie, Herr Lütch, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Die ganze Literatur ist Trauma. Da geht es um nichts anderes. Ja. Und das ist auch, da ist auch was dran. Ja, jeden Tag begegnen. Wir müssen nur die Nachrichten angucken. Ich kann theoretisch traumatisiert werden von Bildern aus Gaza. Werden übrigens relativ viele Kinder, die man da zu früh exponiert, werden dadurch sehr ängstlich. Und auch sogar meine pubertierenden Kinder, ja, kommen manchmal mit sehr existenziellen Themen, wenn sie durch Nachrichten in Anführungszeichen traumatisiert werden, das können wir schnell auflösen. Und nur der ganz kleine Teil entwickelt dann Folgestörungen, weil die meisten eben doch irgendein Programm entwickelt haben, dieses Trauma zu integrieren, nicht unbedingt zu relativieren, aber irgendwo wegzupacken, und es zum Teil ihres Lebens werden zu lassen. Und in der Traumatherapie, ehrlich gesagt, egal wie wir sie machen, ob wir sie jetzt mit Hypnose begleiten, mit körpertherapeutischen Elementen. Im Kern geht es eigentlich nur darum, dieses Trauma in einem geschützten Bereich nochmal zu arbeiten, durchzusprechen, zu mentalisieren, wie wir das nennen. Das Trauma werden wir nie ganz wegkriegen. Aber das, was das Trauma mit den Menschen macht, dass sie bei kleinsten Triggern in Panik geraten und was sonst alles Folgen sein können, das können wir minimieren. Die Menschen kriegen sozusagen etwas an die Hand, dass wenn irgendwas sie antriggert und das Trauma so wieder hochkommt, ich sage immer, wenn der Geist wieder aus der Flasche kommt, ne, der Stöpsel löst sich, den wir mit Therapie, mit allem draufgesetzt haben, der Stöpsel löst sich, plötzlich kommt ein Trigger und dann kommt der Geist wieder aus der Flasche. Und die Kunst, die wir vermitteln, ist, dass die Betroffenen mit dem Geist sprechen können und es hinbekommen, dass er irgendwann wieder in der Flasche verschwindet. Ja, erst trotzdem nehmen wir den mit. Ja, wir werden das nie ganz los. Und es werden mal bestimmte Bilder werden uns daran erinnern. Aber das ist das Konzept, wie wir damit umgehen. Jetzt ist aber ganz wichtig. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, Schwangerschaft, reproduktive Phase, es ist eh eine Zeit gewaltigen Umbruchs. Ja, also wir wissen, die beste Nichtraucherkampagne der Welt ist eine Schwangerschaft für Mann und Frau oder für Partnerin. Die beste Ernährungslehre ist Schwangerschaft. Und jetzt könnte man ja auf die Idee kommen und sagen, nutz doch diese Zeit und geh mal in deinen psychosozialen Keller und forsch mal danach, was da noch alles rumlungert und kram das mal raus und vielleicht bearbeitest du das sogar, weil das könnte ja von Vorteil sein, weil dann überträgst du das nicht auf dein Kind. Wir reden die ganze Zeit über transgenerationale Traumatisierung, da ist auch was dran. Und wir tragen alle genetisch, epigenetisch irgendwelche Spuren in uns. Aber, und da muss ich sagen, da haben wir wenig Kenntnis dazu, da würde ich mal intuitiv erstmal ein bisschen davor warnen. Ich würde jetzt keinen psychosozialen Kassensturz machen am Anfang einer Schwangerschaft, jeden zwingend Selbsterfahrung zu machen, der nicht von sich aus im Screening oder bei Befragung auffällig ist. Ich komme nochmal zurück zum Trauma. Wenn wir das proaktiv in der Schwangerschaft anfragen, wir haben das in meiner Klinik routinemäßig gemacht. Wir fingen ganz low-dose an, haben Sie schon mal Grenzverletzungen erlebt? Dann haben die Frauen gefragt, ey, was meinen Sie damit? Und haben es ein bisschen differenzierter angesprochen. Natürlich denken wir an häusliche Gewalt, an sexualisierte Gewalt, an traumatische Vorerfahrungen. Und dann haben wir durch den niederschwelligen Zugang, das haben Hebammen gefragt, schon, es schon hinbekommen, dass relativ viele auch davon sprechen konnten. Häufig haben sie gesagt, ja, ich habe da Therapie, das ist abgeschlossen, das ist auch für mich gar kein Thema. Man hat trotzdem darüber gesprochen, ja, könnte reaktiviert werden. Was müssen wir denn machen? Was dürfen wir nicht tun? Was dürfen wir nicht ansprechen, damit wir das nicht wieder hoch zum Hochpoppen bringen? Also das sind schon so Fürsorgethemen, die man da hat. Aber man weiß, dass ungefähr 50% der Menschen direkt befragt, entweder gar nichts von ihrem Trauma wissen, darüber nicht sprechen können wollen, aus Scham, sonstigen Gründen. Und das ist die ganz normale Rate. Und das können wir auch gar nicht durchbrechen. Und das macht auch Sinn. Eines der wichtigsten Prinzipien für uns, der Psychoregulation ist die Verdrängung. Ja, also wir denken immer, Verdrängung ist was Schreckliches, aber es ist eine Form der Konfliktlösung, die wir nur dann auflösen müssen, wenn es konkrete Symptome und Hinweise gibt, wie zum Beispiel Panikstörung, Depression und so weiter. Wenn diese Menschen dann eine Psychotherapie machen, ist logisch, dass man über die biografische Anamnese möglicherweise auch einen Zusammenhang herstellt zu frühkindlichen Traumatisierungen. Ja, das erleben wir zum Beispiel auch, wenn die Verdrängung dann eben nicht mehr klappt und Menschen, diese alten Gespenster dann sich somatisch zeigen, also eine Somatisierung
Oh ja.
stattfindet. Ich hatte mal so ein Beispiel einer Frau, die schon 100-mal operiert wurde wegen chronischer Unterbauchschmerzen, wo nie jemand irgendwie eine ordentliche Anamnese gemacht hat und man dann rausbekam, dass es eine pubertäre Traumatisierung gab. Diese Frau war nämlich Zeugin des Mordes an der eigenen Schwester. Ja, und da könnte ich tausende Beispiele nennen. Das ist völlig klar, dass wir dann, wenn wir sozusagen ein echtes Symptom haben, gucken, dass wir da an die Wurzel kommen und es dann behandeln. Und da können auch alte Traumatisierungen eine Rolle spielen.
Ja, da hatte ich tatsächlich auch so eine ganz krasse Erfahrung gemacht in meiner dritten Schwangerschaft. Da kam Neurodermitis zurück, was ich als Kind hatte. An meinen Fingern ganz, ganz schlimm. Und ich habe gedacht, ich werde wahnsinnig und habe daran gearbeitet, weil ich eben da schon meine Techniken hatte, wie ich damit arbeiten konnte. Und bin auf den Kern dessen runtergekommen, womit ich nie gerechnet habe, dass es damit irgendwie, also dass es überhaupt ein Problem war. Bin dann da sozusagen hinein, habe das gelöst für mich und wirklich nach 2, 3 Tagen hat sich meine Haut erholt. Also es war so beeindruckend, habe ich gedacht. Also ich meine, ich kenne ja therapeutische Kontexte und ich weiß auch, dass der Körper und die Psyche gerade bei Neurodermitis und so weiter zusammenhängen. Aber ich habe niemals zuvor oder danach solche Erfolge gehabt wie in der Schwangerschaft. Ist das auch deine Beobachtung?
Ja, oft werden wir dem ja gar nicht gerecht, sage ich mal, ne? Also gerade wenn so Symptome oder somatische Themen auftauchen in der Schwangerschaft, da sind wir weit entfernt, jetzt bei jedem sozusagen die Psyche sofort mitzudenken und zu gucken, gibt's da irgendeinen Zusammenhang? Wir können ja auch für ganz viele Schwangerschaftsstörungen, wie zum Beispiel das Schwangerschaftserbrechen, da gibt es natürlich eine somatische, also eine echte medizinische Komponente, aber ich habe auch sehr häufig herausarbeiten können, dass dieser Konflikt, ja, den man vielleicht dann spürt, dass man einerseits das Kind herbeisehnt, andererseits die Folgen, die dieses Kind fürs Leben letztlich bedeutet, gar nicht so auf dem Schirm hat, und das dann vermengt und die Rahmenbedingungen zum Kotzen findet, im wahrsten Sinne des Wortes, die das Kind da produziert und durch diese Nichtauflösung dieses Konflikts es zu einer Somatisierung, also zu einer sogenannten Hyperemesis, gesteigerten Schwangerschaftserbrechen kommt. Und das kann man für ganz viele Themen, übrigens auch Hochdruck und dergleichen, durchaus ableiten. Ja, und dann sollte man zumindest die Psyche mitdenken. Das ist außer Frage. Aber was man wahrscheinlich nicht machen soll, und da muss man das eben auch abwägen. Du musst dir vorstellen, wenn jetzt jede Frau eine Selbsterfahrung machen würde und ich würde eine vertiefte biografische Anamnese machen bei jeder Frau und würde sie, würde ihr Mindset abfragen und würde nochmal gucken, was gibt es da an Ängsten und so weiter, an Belastungen. Und wir machen auch viele Büchsen auf. Ja, es kann sein, dass wir ein ganz hohes Stresslevel schaffen. Wir wissen, das Stresslevel ist auch, sollen wir möglichst niedrig halten. Das heißt, wenn wir einen psychotherapeutischen Ansatz machen, dann dient er im Wesentlichen auch der Reduktion von Stress. Aber wenn wir sozusagen jetzt eine neue Bühne aufmachen und die Frauen wieder Druck setzen, ey, du musst völlig körperlich und psychisch bereinigt werden in der Schwangerschaft, purifiziert werden, ja. Wir müssen in jeden Topf gucken, weil das kann alles theoretisch Auswirkungen für dich, dein Kind, für die Schwangerschaft, für die Familie und so weiter haben. Ich glaube, da erstmal zum einen öffnen wir ein Fass, was wir gar nicht bedienen können. Wir haben gar nicht die Ressourcen, mit Therapeuten das alles zu behandeln. Das ist schon mal ein Grundproblem. Und zweitens glaube ich, dass wir da viel zu viel machen, viel zu viel Büchsen öffnen, die möglicherweise gar keine so große Relevanz für das jeweilige Leben haben. Und wir können einfach die Menschen nicht von Grund auf ändern. Sie bringen die Dinge mit und nur da, wo wir rausbekommen, dass es da einen Leidensdruck gibt, dass wir eine Somatisierung feststellen, dass wir wirklich echte psychische Themen benennen können durch die Befragung, durch Screening. Ich glaube, da sind wir aufgefordert, die Frauen zu begleiten. Und das ist dann wirklich heilsam, ja, in jederlei Beziehung. Aber wir müssen jetzt nicht den Frauen vermitteln, hört mal zu, ihr müsst jetzt nicht nur eure Ernährung umstellen und dürft nicht mehr rauchen, sondern ihr müsst jetzt auch den psychosozialen Kassensturz machen von euch, aber proaktiv, und geht jetzt hier in dieses Forum und da und dorthin und hier zum Therapeuten und lasst mal überall gucken, ob da nicht irgendwo noch ein Geist rumschlummert. Das ist übrigens auch, was ich beobachte in der Psychotherapie. Da wird manchmal das auch übertrieben, ne? Da wird dann vermutet, ah, das hört sich aber für mich an, dass da irgendwie in der Kindheit was passiert ist. Kann es sein, dass dein Papa, deine Mama übergriffig waren oder sonst was, ja? Hochspekulativ, das ist keine seriöse Psychotherapie. Aber ich nehme das wirklich mal mit. Ich arbeite ja an diesen Leitlinien mit. Und da sind ja wirklich viele erfahrene Leute, die sich mit der peripatalen Psychotherapie, Psychotherapie und Psychosomatik auskennen. Und da werde ich schon noch mal die Frage stellen, wie weit müssen wir denn da gehen mit dem Screening? Ja, was im Moment screenen wir auf Depression. Mit diesem sogenannten EPDS Plus wird auch noch Gewalt adressiert. Das finde ich wichtig. Ja, auch wir haben auch Empfehlungen zum Thema häusliche Gewalt und dergleichen. Das ist ganz entscheidend. Ich sage dir auch deswegen, wenn wir zum Beispiel eine Frau mit sexualisierter Gewalt haben, und du kannst dir gut vorstellen, Geburt ist ein sexueller Akt, es findet eine massive Penetration von innen statt, ja. Da geht ein Kind durch diesen möglicherweise traumatisierten Bereich durch. Und es kann ganz einfach passieren, dass nur wenn eine Hebamme, wenn sie das nicht weiß, untersucht, dass sofort alles angetriggert wird, ja. Und das sollten wir, wenn irgend möglich, natürlich wissen. Und auch persönlich wissen, ja, weil jeder braucht dann auch was anderes. Natürlich bin ich traumasensibel unterwegs, schon klar. Aber als ich die Frauen immer konkret gefragt habe mit ihren sexuellen Gewaltgeschichten, was brauchen sie von uns für die Geburt, war das jedes Mal was anderes. Da sagt die eine, bitte keine Männer, wenn es irgendwie geht. Die andere sagt, ihr müsst immer von vorne an mich rangehen. Ja, ihr müsst immer zu allem um Erlaubnis bitten. Ihr müsst akzeptieren, wenn ich Stopp sage. Der und der Trigger, der und der Satz, das und das Wort sollte bitte möglichst nicht fallen. Das kann man auch konkret abfragen, ja, nach diesen Triggern. Was würde bei dir Angst, Panik auslösen? Das können die oft sehr, sehr gut benennen. Das Traurige bei dem Ganzen ist, selbst wenn man das fokussiert bespricht, Hebammensprechstunde dokumentiert, es fallen uns 50%, gehen uns durch die Lappen. Und das Problem ist, wenn die dann angetriggert werden bei einer Geburt, ja, und dann die Kaskade abläuft, dann gehen die in die Anspannung, dann kommt es zum Geburtsstillstand, dann passiert vielleicht genau das, was man bei denen nie gemacht hätte, wenn man vorher darüber gesprochen hätte, dass vaginaloperative Interventionen, Dammschnitte, was auch immer gemacht werden und die logischerweise retraumatisiert werden. Und ich habe in meinem Angebot der Nachbesprechung immer mal wieder jemand rausgefischt, wo ich schon so eine Ahnung hatte. Und dann sitzen die da und dann sage ich jetzt, bitte, bitte erzählen Sie mir nicht, dass Sie eine Gewaltvorgeschichte haben, weil das hört sich jetzt für mich so an, alles, was Sie so hier erlebt haben. Und es tut mir unglaublich leid, dass wir hier Sie retraumatisiert haben, aber wir haben es einfach nicht gewusst. Wenn wir es gewusst hätten, hätten wir es sicher vermieden, hätten vielleicht gerade bei Ihnen eher einen Kaiserschnitt gemacht oder was weiß ich. Und das sind dann so traurige Momente, wo man dann natürlich schon, weil die wenigstens dann gekommen sind danach und es nachbesprochen haben und dann sozusagen nochmal das, was vorher gefehlt hat, nochmal nachbearbeiten kann und es meistens auch gelingt, das in irgendeiner Form zu befrieden und diese Traumatisierung wieder rauszunehmen. Das sind so ein bisschen die traurigen Momente und da ist man dann froh, wenn man es dann wenigstens im Nachhinein nochmal rausbekommt. Aber nochmal als Fazit würde ich sagen, Psyche viel mehr in den Fokus rücken. Es gibt nichts, was Psyche mehr tangiert, wie die ganze Phase der Elternschaft. Sehr genau hingucken, nachfragen, fragen, Mut zum Fragen haben, auch unangenehme Fragen stellen in Bezug, gerade in Bezug auf Gewalt, sehr schambesetzt, auch alle anderen Themen, wer will schon von Ängsten und sonst was reden? Und dann gucken, was der Einzelne wie braucht. Ja, aber wir brauchen kein generelles, vertieftes Screening für jede Frau, die gut durchs Leben geht und gegangen ist, ob da nicht irgendwo ein Geist schlummert, der uns hinten auf die Füße fällt. Das wäre so meine Botschaft, mein Credo. Stand jetzt, Forschung stand jetzt, ja.
Ja, also das ist ja jetzt so ein bisschen die Perspektive auch von dir, ne, und deiner Arbeit und vielleicht Kolleginnen und Kollegen. Ich würde gerne da nochmal die Perspektive verändern, weil ja viele Schwangere diesen Podcast auch hören. Und was ich jetzt so raushöre, ist, dass du sagst, okay, wenn es Gewalterfahrungen gab im Sinne von sich ausgeliefert fühlen, gerade auch sexualisierte Gewalt und wir sind viel davon betroffen. Also es gibt einfach da eine unglaublich hohe Dunkelziffer auch an Betroffenen, dass man da noch mal genauer hinschaut und das eben vorher auch gut anspricht am Geburtsort, wo man ist, dass man sagt, ich habe diese Erfahrung gemacht, man muss da ja gar nicht ins Detail gehen und sagen, ich brauche dafür, dass ich mich gut fühle, das, dass man das vorher gut mitdenkt, hier vielleicht auch noch mal traumatherapeutisch durchaus rangeht, also vorher. Und meine Erfahrung ist jetzt mit diesen ganzen anderen Themen, die ja auch noch da sein können oder ganz, ganz sicher auch mitgeschleppt werden in unseren Rucksäcken, in unseren persönlichen. Da ist meine Erfahrung, dass die Dinge sich zeigen, die gelöst werden wollen. So ähnlich wie mit meiner Neurodermitis, das kommt von alleine. Ich muss da gar nichts machen. Und ich habe für meine drei Schwangerschaften, kann ich das auf jeden Fall so bestätigen und auch bei ganz vielen Frauen so beobachten können, dass Themen hochkommen, also in der Schwangerschaft und die sich anzuschauen, dass das sinnvoll ist, dass es eher sowas ist wie, ja, wir möchten gerade gehen, wir möchten Platz schaffen für die neuen Aufgaben, die mit dem Kind dann eben auf mich zukommen, sodass sich dieser Rucksack ein bisschen leert. Das große Problem ist nur, was Schwangere haben, dass sie kaum TherapeutInnen finden, die mit ihnen arbeiten wollen, weil sie sagen, wir können gerne nach der Schwangerschaft arbeiten und die Schwangeren stehen da und sagen, ja, ich möchte es aber jetzt gerne lösen, weil ich möchte nicht, dass mir das bei der Geburt oder im Wochenbett auf die Füße fällt. Und ich glaube, es könnte total helfen, wenn du hier einmal vielleicht auch Mut zusprichst, eventuell den TherapeutInnen, die vielleicht dann auch diesen Podcast hören und von den Schwangeren vielleicht auch den Podcast zugeschickt kriegen. Mensch, schau doch mal rein, es ist gar nicht so gefährlich, mit Schwangeren zu arbeiten.
Das ist ein ganz wichtiger Hinweis und das ist mit Sicherheit so, dass es da einfach aufgrund der fehlenden Erfahrung, ja, nachdem Frauen ja immer auch in der gynäkologisch-geburtshilflichen Versorgung, man zwar da sein Kreuzchen machte, aber ansonsten immer vor so einem Rätsel stand, aber was mache ich jetzt damit? Und dann denkt man immer dran, okay, bis ich da einen Therapieplatz für die habe, dauert ein halbes Jahr, ist die Schwangerschaft rum. Dann ist es vielleicht ein Kollege, der hat zwar eine psychosomatische Grundversorgung gemacht, aber eben keinen psychotherapeutischen Zusatztitel haben ja die allerwenigsten. Und dann wird vielleicht sogar mal überwiesen. Und je nachdem, wo man hinschickt, ja, die Psychiater werden sich da vielleicht mitunter gar nicht zuständig fühlen, weil sie sagen, ich behandle nur schwere Angststörungen, medikamentös, Depressionen, sonst was. Das ist ganz klar, wenn eine schwere Depression in der Schwangerschaft auftritt, die man erkennt, dann gehen die Frauen natürlich zum Psychotherapeuten und zum Psychiater. Aber und werden auch natürlich behandelt, ne, bei den schwerwiegenden Störungen. Aber so jetzt so die Gesprächstherapie, egal ob tiefenpsychologische Verhaltenstherapie, die haben viele für die Schwangerschaft gar nicht auf dem Zettel, haben da auch wenig Erfahrung. Merke ich auch, können auch den Kontext Schwangerschaft, das, was sich da an Somatisierung ereignet, Geburt, Wochenbett, gar nicht richtig adressieren, weil sie da wenig Erfahrung haben und trauen sich da vielleicht auch gar nicht ran. Mich hat jetzt neulich auch mal eine Sexualtherapeutin gefragt, die sagt, du Wolf, ich habe so das Gefühl, bei mir ganz viel Sexualstörungen haben auch mit Kinderwunsch, Kinderlosigkeit, mit dem Erleben Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett zu tun. Und ich komme da oft auch nicht weiter und ich brauche da einfach nochmal einen Psychotherapeuten, der sich das Feld auch nochmal anguckt, bevor ich mit ihm überhaupt weiterarbeiten kann. Also wir müssen da viel interdisziplinärer denken, müssen selbstverständlich über die Leitlinie jetzt allen ein klares Signal geben, was man da machen kann, darf, soll, was zwingend ist, was man machen muss, aber was optional ist und wovon man vielleicht auch die Finger lässt. Und natürlich müssen wir auch noch mal ganz klar überlegen, was ist denn, wenn wir somatische Störungen in der Schwangerschaft angucken? Haben die wirklich nur einen perinatalmedizinischen Hintergrund, ja? Oder gibt es hier möglicherweise auch eine psychosoziale Thematik, die wir zusätzlich therapeutisch angehen müssen? Und jetzt weißt du, ist es so, ich glaube, dass die Basics des Erkennens und auch so eine Basistherapie wir viel breiter vermitteln können. Ja, also viele Gynäkologen, Geburtshelfer, die die sogenannte psychosomatische Grundversorgung gemacht haben, 80 Stunden Weiterbildung, sind durchaus in der Lage, Interventionstechniken, Gesprächstechniken anzuwenden, die sehr hilfreich sind. Und nur die wirklich schwierigen Fälle landen dann bei den echten Therapeuten. Ich glaube auch, dass Hebammen das sehr gut machen könnten. Aber da geht es ja schon los. Was ich nicht so toll finde, wir haben jetzt die Hebammenakademisierung und ich diskutiere viel mit Lehrenden und die sagen, ja, wir nennen das anders und wir kümmern uns auch um die Themen und wir haben verstanden, dass da viel Psyche mitspielt rund um Elternschaft. Aber was mir wirklich da fehlt, dass Hebammen jetzt auch so eine Art Grundausbildung kriegen, psychosomatische Grundausbildung,
Ja.
psychosomatische Grundversorgung. Und ich mache jetzt mal so einen Testballon über meine Fortbildungsplattform und merke, dass ich da im positiven Sinne ein großes Fass aufmache. Ich biete jetzt im nächsten Jahr zweimal 4 Tage an illustren Orten, Sylt und am Tegernsee, 30 Stunden Grundversorgung für Hebammen an. Mit Selbsterfahrung, mit Darstellung der wichtigsten Krankheitsbilder, mit Lernen von Interventionstechniken, mit Fallvignetten und so weiter. Sehr breit.
Super.
Und der eine Kurs war rasch ausgebucht und der zweite füllt sich auch. Also ich merke, da gibt es einen Riesenbedarf und man kann durchaus auch Berufsgruppen, die jetzt keinen Zusatztitel haben, befähigen, zumindest in der Richtung Gespräche zu führen. Also ich nenne mal so ein Beispiel, eine Hebamme, die so eine Grundausbildung hat, die kann wunderbar in ihrer Hebammensprechstunde das Thema Gewalt ansprechen oder auch sexualisierte Gewalt und kann mit so einer Frau wunderbar zumindest einen Plan erstellen, wie man die Geburt gestalten kann, wie man Trigger rausfiltert und so weiter und so fort. Ich bringe mal so ein anderes Beispiel. Wir haben ja leider im Rahmen der ganzen Flüchtlingsthematik eine unserer Hauptprobleme, die wir hatten und die wir nicht ordentlich erledigt haben, muss man wirklich sagen, dass wir die traumatisierten Flüchtlinge erkannt haben und die wirklich schwer traumatisierten schnell einer Therapie zugeführt haben. Das haben wir nie gemacht. Das war ein Riesenfehler. Es gibt jetzt in Baden-Württemberg ein Modellprojekt, großartig, weil man auch da natürlich das Problem hat, wo binden wir die an? Man hat das Sprachproblem und so weiter. Und hat jetzt auch mit Dolmetscher begleitet, geht man in die Aufnahmelager, macht ein Screening, nimmt die wirklich schwer Betroffenen, meist junge Männer, ja, selber mit Gewalterfahrung und so weiter, filtert man raus und die werden ganz schnell einer Therapie zugeführt, die man in relativ wenigen Stunden Sozialarbeitern und allen anderen Hilfskräften beigebracht hat. Und es wird wissenschaftlich begleitet und man stellt fest, dass die da eine super Arbeit leisten. Natürlich filtern die dann auch Fälle raus, die weitere Therapie brauchen. Aber zumindest macht man diesen ersten Schritt und verhindert damit, dass die schweren Fälle, die dann ja zum Teil auch eine nicht gerade grandiose Integration erleben bei uns, dass die dann am Ende frustriert und mit diesen Vorerfahrungen sich radikalisieren oder psychisch auffällig dann schlimme Dinge machen, wie wir sie alle im Land erlebt haben. Und da sieht man, wie man eben erstens niederschwellig und zweitens auch mit Menschen, die vielleicht jetzt nicht eine vertiefte Kenntnis haben, aber eine Basisarbeit leisten kann, die sehr wirkungsvoll ist. Und so ähnlich könnte ich mir vorstellen, dass man hier verfährt. Und gut, natürlich, ne, mir hilft meine Erfahrung, dass ich, wenn ich hier mein Geburtscoaching mache in 75 Minuten, wo ich auch sehr viel mit Angst arbeite, mit Frauen mit Depressionen, Depressionen und entsprechender Vorerfahrung, mit Panikattacken und mit Traumatisierung. Logisch, immer wieder stelle ich fest, nach 45 Minuten, da gibt es einen erhöhten Bedarf. Die brauchen jetzt ein Trauma oder einen Psychotherapeuten, aber bei ganz vielen kann ich wunderbar rausarbeiten, dass sie gar nicht kein Trauma haben, sondern nur eine Enttäuschung, eine Traurigkeit, kann das adressieren und kann relativ gut mit relativ wenigen Interventionen auch Ängstliche so weit bringen, dass sie ihre Angst gerade auch in Bezug auf die Geburt nicht mehr bestimmt, sondern sie ihnen als Berater dient, weil sie selber dann auch eine Technik entwickeln, sich nicht von ihrer Angst bestimmen zu lassen, sondern mit dem Gefühl, ich krieg das hin irgendwie und wenn Angst kommt, gibt es eine Lösung und einen Plan B, dass diese Angst ihnen dann sogar Flügel verleiht, ja, und die Möglichkeit, etwas zu bewältigen, was sie sich erstmal nicht vorstellen können. Also die Angst vor der Angst ihnen genommen wird. Das funktioniert nicht immer, aber ich würde mal sagen, die leichten Angststörungen, leichten Traumastörungen, leichten Zwangsstörungen, leichten Depressionen können auch so gut auf den Weg gebracht werden. Ja,
Ich
nicht
glaube,
immer geheilt werden, aber da kann man ganz viel machen und da können auch ganz viele andere Menschen mitarbeiten. Es müssen nicht immer die Hardcore-Psychotherapeuten und Psychiater sein.
das stimmt auf der einen Seite. Auf der anderen merke ich halt immer wieder, dass Frauen den Wunsch haben, da auch traumatherapeutisch eben behandelt zu werden und finden dann eben niemanden, der sagt, das mache ich, sondern eben immer dieses. Ja, vielleicht danach oder wie auch immer, ich arbeite nicht mit Schwangeren. Also das ist was, was ich als Feedback viel bekomme und wo ich so ein bisschen hoffe, dass diese Podcast-Folge vielleicht dazu beitragen kann, da auch mehr den Fachleuten mehr Mut zu machen, mehr Mut zuzusprechen, sich ruhig daran zu wagen. Vielleicht könntest du da noch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Also wenn man jetzt als Traumatherapeutin eine Schwangere hat, die gerne begleitet werden möchte, was sind da die Möglichkeiten und wo sind vielleicht auch die Grenzen?
Also wer jetzt eine Erfahrung in Traumatherapie hat und da meist ja sein eigenes Konzept entwickelt hat und wir wissen ja, dass der Begriff Traumatherapeut ist gar nicht geschützt. Ja, also jeder kann sich irgendwo Traumatherapeut nennen, egal mit welcher Ausbildung. Das ist übrigens was wir auch noch mal uns genau angucken müssen. Wer ist da eigentlich auf dem Markt der Möglichkeiten? Und da ist ja gut, wenn wir jetzt Leitlinien haben, die da ein bisschen auch Evidenz herstellen und Standards herstellen und wir eine neue Wissenschaft auch sehen, die sich damit beschäftigt und das evaluiert und wir dann ein bisschen mehr Klarheit haben, was nun wirklich gute Effekte zeigt und was vielleicht nicht so gute Effekte zeigt. Aber ich glaube, wer Traumatherapie macht, dem kann man einfach sagen, hör mal zu, die Themen, es ist egal, um welches Thema das geht, ob ich jetzt bei Rammstein dabei war und gesehen habe, wie ein Flugzeug in eine Menge reinstürzt, oder ob bei mir irgendwie eine alte Geschichte hochkommt im Kontext der Schwangerschaft oder ich eine Gewalterfahrung gemacht habe oder sonst was. Es geht ja immer um das Gleiche. Ja, es geht um nichts anderes, als dass man dieses Ereignis nochmal in einem geschützten Bereich durchspielt und das ist egal, ob die Frau schwanger ist, ob der Mensch 90 ist oder 15. Man kann es natürlich zielgruppenadaptiert, kann man seine Form der Traumatherapie völlig unabhängig jetzt davon durchführen und machen unter Einhaltung der üblichen Regeln, die da heißen, Traumatherapie kann auch eine Erstverschlimmerung machen, wie ein Homöopathikum. Dann muss es eine Hilfsadresse schnell verfügbar geben, eine Handynummer, eine E-Mail-Adresse, was ich immer mache, wenn ich auch nur Coaching mache. Ja, es kann so viel in einem auch völlig unauffälligen Kontext plötzlich zum Trigger sich entwickeln. Ja, das kann immer passieren und manchmal wissen die Leute gar nicht, was sie da so antriggert in dem Moment. Davor ist ja keiner wirklich geschützt. Wir müssen wissen, klar, das Reden drüber, das kann auch eine Erstverschlimmerung auslösen, aber das ist etwas, was, wenn es denn nun wirklich sich schon zeigt in der Schwangerschaft und ich Symptome habe, die direkt indirekt darauf hinweisen, dann hilft es ja nichts, das zu negieren. Ja, dann das würde heißen, wir fallen dann links vom Pferd runter. Dann ist es doch viel besser, wir nehmen die Erstverschlimmerung in Kauf, haben aber durch ein auch ein wöchentliches Setting, auch mit den Hilfsangeboten, durchaus eine Möglichkeit, in den allermeisten Fällen es zumindest, ne, zumindest nicht zu verschlimmern, sondern doch eine deutliche Verbesserung zu erzielen. Und dafür spricht ganz viel. Und von daher kann man wirklich jeden ermutigen. Schwangere Frauen sind keine anderen Frauen. Ja, sie können genauso sprechen, denken, fühlen, auch wenn Umprogrammierung im Kopf stattfindet. Sie sind natürlich auch sensibler. Sie sind auch mal schneller beim Wasser gebaut. Aber ich finde, also wenn man bei einer Therapie jemanden nicht zum Weinen bringt, dann finde ich, wirkt sie sowieso nicht. Ja, und überleg dir mal, ne, wenn ich Lehrveranstaltungen habe und ich falle manchmal hinten rüber, wenn ich dann Hebammenstudentin frage, habt ihr schon mal Gewalt erlebt? Und dann gehen viele Finger hoch und die Hälfte von denen fängt an zu weinen. Also es ist ein Thema, die Emotionen rund um vieles, was uns heute bewegt, sind da und sie unter den Teppich zu kehren, bringt gar nichts. Wir müssen ihnen stellen und Tränen sind immer ein Geschenk, weil sie etwas zeigen, da ist etwas im Fluss, im wahrsten Sinne des Wortes, etwas löst sich, etwas findet einen Weg, ja. Mit jeder Träne müssen Geist, Körper, Seele sich nicht Gedanken machen, wie sie dem Leid dieser inneren Wunde, ja, die kein Pflaster bekommt, weil sie nicht gesehen wird, ja, wie sie den Ausdruck verleiht und dann geht's über, wenn die Seele es nicht erkennt und dem sozusagen keinen Weg findet, es auszudrücken, geht's über den Körper mit ganz vielen Symptomen, sehr unterschiedlichen. Und das muss man erkennen und die Zusammenhänge erkennen und wissen, aha, da müssen wir sozusagen an den Grund gehen. Wir müssen gucken, wo ist diese Wunde, die wir nicht sehen? Und wie kommen wir da ran und wie können wir dann heilend wirken? Ich glaube, so ist der Ansatz, auch der Blick eben auf beides, auf körperliche Symptome, nicht immer nur als im Sinne des Maschinenmodells zu reparieren, sondern auch mal überlegen, was könnte dahinter stecken. Das muss übrigens in beide Richtungen gehen. Manchmal denken wir, boah, das ist klar, psychisch gar keine Diskussion und wir deuten alles, setzen alles in den Kontext dieses psychischen Problematik, was der Mensch körperlich erleidet, ja. Wir müssen immer wechseln zwischen diesen Bühnen und können uns auf beiden bewegen. Und deswegen sprechen wir auch nicht mehr von biopsychosozialer Medizin, sondern bringe diesen Begriff Holistik rein, weil wir immer alles gleichzeitig denken müssen. Große Herausforderung, ja. Aber genau das ist, glaube ich, das, was das gute Heilen, gute Herangehen, den guten Arzt, den guten Menschen ausmacht, der hilfreich unterwegs ist und Menschen in Krisenzeiten, in Übergangszeiten, in Change-Prozessen gut zu begleiten. Und der Übergang Elternschaft ist logischerweise einer, der ganz viel freiküsst. Ich habe jetzt es gibt ein Buch, da habe ich auch geschrieben, wo Väter über diese Transition vom Mann zum Vater schreiben. Und ich habe das selber nicht so erlebt, aber fand es total spannend, dass diese Männer eigentlich alle mit der Konfrontation dieses Väterrollenmodells auch ihr Männerrollenbild im Kern in Frage stellen und sich fragen, ey, wie war ich eigentlich bis jetzt als Mann unterwegs? Habe ich mir dazu jemals Gedanken gemacht? Wie habe ich mich wie wo von Frauen abgegrenzt? Wie habe ich mich definiert? Und plötzlich steht das alles zur Disposition, nur diese Auseinandersetzung mit der Vaterrolle. Ich glaube, Müttern geht es ähnlich, ja, dass sie ihre Rolle als Frau nochmal komplett in Frage stellen. Und da über diesen Prozess kann natürlich sein, das muss man immer dran denken, dass da auch sozusagen ganz viel wachgeküsst wird aus der Biografie und aus der Geschichte, was man dann sich angucken muss, ja. Und was ich durchaus auch mir vorstellen kann, dass um sozusagen diese Masse an Bedarfen zu befrieden, ist, dass wir das zum Teil, darüber denken wir in der Leitlinie Schwangerenvorsorge nach, dass man Vorsorge zum Teil auch in Gruppen machen kann. Und Geburtsvorbereitung in der großen Gruppe ist wahrscheinlich zu groß, aber wenn man das in kleinen Gruppen macht mit zwei, drei Paaren oder zwei, drei Frauen, kann man möglicherweise auch in der Gruppe solche Themen ansprechen. Und in dem geschützten Bereich ist durchaus so sein, dass eben jeder irgendwie ein bisschen aus seinem Köfferchen preisgibt und man feststellt, oh, das habe ich auch, oder ach, da habe ich ja noch gar nicht dran gedacht, ja. Und man dann diesen Befriedungsprozess dann auch in der Gruppe durchaus hinbekommt. Ja, Gruppentherapie gibt es ja auch in der Psychotherapie, gar nicht mehr wegzudenken. Die Dynamik der Gruppe ist etwas, was man ja auch nutzen kann. Gibt auch Vorteile gegenüber der Einzeltherapie und dass möglicherweise in Bezug auf bestimmte Endpunkte Gruppentherapie möglicherweise sogar bessere Erfolge zeigt wie Einzeltherapie. So wie man auch Gruppenselbsterfahrungen machen kann. Wir haben beides gemacht, also ich habe beides gemacht in meiner psychotherapeutischen Ausbildung. Einzeltherapie ist auch wichtig, weil man wird auch in der Gruppe nicht immer alles loswerden oder wollen oder auch fühlt sich da nicht so geschützt wie in dem Einzelsetting. Aber das sind so Modelle, die man sich angucken muss, prüfen muss. Aber ich glaube, mit den Leitlinien, die wir auflegen, werden wir nicht nur die Frage der Diagnostik, sondern logischerweise auch die Therapie, wann, wo, durch wen, in welchem Setting, logischerweise uns angucken. Da wird es leider nicht so viel Wissenschaft und Evidenz geben, aber viele, viele Forschungsfragen. Und dieser Bereich ist im Moment einer, der hohe Aufmerksamkeit hat und bekommt, auch aufgrund der erschreckenden Zahlen, die wir sehen. Und da ist logisch, dass die Weltbühne, wie sie sich gerade darstellt, mit all den Themen von Corona über Klima, über Autokratie und Demokratiethemen, mit den ganzen Kriegen, logischerweise die Existenzfragen überall stellt und die logischerweise auch die reproduktive Phase in ganz, ganz besondere Weise adressiert. Und deswegen ist wichtig, dass wir da unser Augenmerk drauf richten und die Frauen liebevoll und schützend in die Hand nehmen und da interprofessionell, interdisziplinär arbeiten, auch mit viel Verständnis für die jeweilige Berufsgruppe. Hebammen machen da intuitiv, ohne auch vertiefte Weiterbildung, immer einen guten Job, weil sie gut hinhören, gut zuhören und viel Lebenserfahrung haben und deswegen auch sehr hilfreich sind, auch bei Traumatisierung und sonstigen Themen. Das beobachte ich immer wieder. Aber natürlich würde ich mir wünschen, dass die Fort- und Weiterbildung das noch vertieft. Aber ich kann mich nicht beschweren. Meine ganzen Angebote, die insbesondere von Hebammen genutzt werden, sind sehr gut nachgefragt. Da geht es um alle Themen, auch bis hin zur eigenen Traumatisierung von Geburtshelfern, die häufig vorkommt. Und ich merke, wie da eine große Bereitschaft ist, sich damit auseinanderzusetzen. Und ich hatte neulich auf einem Kongress auch so einen kleinen Workshop danach, wo wir über diese Dinge gesprochen haben. Ich musste das dann auch quasi die Vorstellung mit Beitrag auch eigener Erfahrung abbrechen, weil jede Vorstellung fast ausuferte und jeder in Tränen versank und dann auch alle fragten, ja, wenn wir das dann auf Sylt wieder machen, sage ich ja, eine Packung Taschentücher muss jeder mitnehmen. Das ist so, aber das ist nicht schlimm. Dafür sollen wir keine Angst haben, dürfen wir keine Angst haben. Wir müssen in dieser leider auch ein Stück weit entemotionalisierten Welt das wieder ernst nehmen, dass es das gibt und dass das einen großen Vorteil hat für uns, wenn wir uns unseren Emotionen, und zwar allen, nicht nur den positiven, sondern auch den schrecklichen, unseren Ängsten, unserer Wut, unserem Ärger stellen, weil sie sind Teil unseres Lebens und ein wichtiger Teil des Lebens und eben auch unseren Schrecken, Krisen, Nöten, die wir so erlebt haben, dass wir immer gucken, dass wir sie am Ende, dass sie zu etwas werden, was eine Ressource werden kann. Und dazu gehört dann am Ende auch vielleicht gegen Ende noch mal was ganz Wichtiges. Thema Scham, Schuld ist ein großes Thema. Ja, auch Versagen und all diese Dinge, sehr emotional, erleben wir bei den Geburtshelfenden, aber auch bei den Frauen, die im Versagen spüren in einer perfektionistischen Welt. Wir müssen viel gnädiger, demütiger werden und auch die Kunst des Verzeihens lernen. Aber das ist eine hohe Kunst und wir kriegen es therapeutisch auch nicht, kommen wir auch nicht immer dahin.
Ja, und ich glaube, da braucht es dann in so ganz extremen Fällen auch wirklich einfach traumatherapeutische Begleitung, wo es eben nicht nur
Ja.
kognitiv alles verstanden wird, sondern in die
Klar.
Tiefen geht, und man eben wirklich an die Gefühle auch rankommen kann. Das ist tatsächlich dann die große Kunst. Ich sehe auch, also ich kann das bestätigen, dass es viel Versagensgefühle oder schnell zu Versagensgefühlen kommen kann rund um die Geburt. Und ich glaube, an dieser Stelle ist es nochmal, also liegt es mir nochmal sehr am Herzen zu sagen, man kann nicht versagen als Gebärende. Also es ist nicht möglich. Es ist einfach so individuell, wie eine Geburt verläuft. Es ist absolut vorher nicht absehbar, welche Herausforderungen diese Geburt mit diesem Kind, mit dieser Mutter, mit dieser Geschichte, mit dem Umfeld, mit den Begleitpersonen, an dem Ort, wo es geschieht. Es sind so viele Faktoren, die da mit reinspielen und da nochmal wirklich zumindest verbal adressieren. Es ist nicht möglich, irgendwie da auch nur in die Richtung eines Versagens zu kommen. Dieses Gefühl ist wahrscheinlich ein älteres, was da angetickt wird. Und das kann man dann wiederum traumatherapeutisch vielleicht auch aufarbeiten, zu gucken, wo kommt es denn her, dass ich jetzt ein schlechtes Gewissen habe oder mich schuldig fühle, weil es zum Beispiel eine Bauchgeburt gab, dass man da nochmal ganz liebevoll mit sich in den Kontakt geht und vielleicht auch traumatherapeutisch schaut, wo es herkommt.
Unbedingt, ja. Also wenn Frauen Gewalt unter der Geburt erleben, gibt es auch eine neue interessante Studie, wo eben doch festgestellt wird, dass die Frage, ob ich das so erlebe, sehr stark davon abhängig ist, ob ich das, was passiert, ob ich dem sozusagen einen Sinn zuordnen kann oder ob ich dem auch im Nachgang quasi die Erlaubnis gebe. Also je mehr ich sozusagen, auch wenn ich mich eine Gewalt spüre, oder dieses Erleben von Gewalt hängt stark davon ab, inwieweit ich verstanden habe, dass etwas, was gemacht wurde, auch für mich nachvollziehbar ist und inwieweit ich auch das Gefühl habe, dass es erlaubt war. Und je mehr das davon abweicht, desto mehr spüre ich Gewalt. Das ist eigentlich ganz logisch. Also es kommt immer darauf an, nicht auf das Was, sondern wie es gemacht wird, ob am Ende ein Traumaerleben steht oder nicht. Und ich glaube, in Bezug auf diese Thematik, dass man sich bei Versagen die Schuld gibt, muss man auch immer ganz genau hingucken. Manchmal ist die Messlatte, die man sich setzt, so hoch, ja, dass man sagt, alle Frauen haben ihre Kinder normal zur Welt gebracht, das mache ich mit links, ich habe so viel geschafft im Leben. Diese Frauen, wenn die dieses Gefühl des Versagens nicht aushalten, ja, und sagen, das kann nicht ich gewesen sein, der da versagt hat. Die neigen ganz schnell dazu, nachdem sie erst die Selbstbeschuldigung in den Raum gestellt haben, zu sagen, da muss es einen anderen Grund dafür geben. Und dann zeigen die nach außen und sagen, die waren schuld, dass das nicht geklappt hat. Ja, und dann ist ganz schnell sind die dabei zu sagen, weil das und das und das nicht passiert ist, musste ich eine Bauchgeburt haben, ja? Und das muss man sich immer ganz genau anschauen, ja? Es gibt Gewalt und es gibt Täter in der Geburtshilfe, keine Frage. Und man muss auch respektieren, die hat es als Gewalt erlebt. Aber manchmal steckt einfach auch dahinter, dass die persönlichen Erwartungen nicht erfüllt wurden und man dafür nicht die Verantwortung übernehmen will, die es ja sowieso nicht gibt. Und man dann ganz schnell sich umguckt und überlegt, was könnte es denn sonst gewesen sein?
Ja,
Ja, und dann.
weil es so schmerzhaft sein kann auch, ne? Also
Ja,
aus
ja.
meiner persönlichen Geschichte kann ich ja noch was hier mit einstreuen, dass ich früher in meiner Familie gehänselt wurde, weil ich so ein breites Becken habe. Also ich habe sehr breite Hüften und dann hieß es immer, ja, ein gebärfreudiges Becken. Also ich habe das immer schon als Jugendliche gehört und für mich war das war positiv gemeint, aber ich habe das als gewaltvoll erlebt. Und ich weiß noch, wie ich mich gequält habe in meiner ersten Geburt und es irgendwann von der Hebamme hieß, ich war im Geburtshaus. Also wenn das Kind jetzt nicht sich innerhalb der nächsten Stunde irgendwie weiter bewegt, dann müssen wir wechseln in die Klinik. Und ich bin richtig ausgerastet. Also ich bin ausgeflippt. Ich habe alles zusammengeschrien, weil ich dachte, es kann nicht sein, dass ich diesen Schmerz in meiner Jugend ertragen musste dafür, dass ich es jetzt nicht schaffe, in
Genau.
Anführungszeichen, dieses Kind zu gebären. Also es war so ein tiefer Schmerz. Und wenn man dann daraus, weil man, also wenn ich mir vorstelle, weil er ist dann ja natürlich gekommen noch, weil ich ihn wirklich, ich glaube, ich habe ihn wirklich, hat so eine Angst gekriegt. Ich glaube, okay, ich bewege mich da doch noch mal ein bisschen. Aber wenn es doch zu der Verlegung gekommen wäre und es wäre doch eine Bauchgeburt geworden, dann wäre das für mich so schlimm gewesen, dass ich mir auch vorstellen kann, dass ich in diesem schrecklichen Versagensgefühl dann vielleicht nach außen gezeigt hätte, hätte man mir noch mehr Zeit gegeben oder was oder wie, ne? Also das ist so, also ich bin da sehr, sehr, wie soll ich sagen, ich habe da sehr viel Respekt davor, vor diesen ganz eigenen Lebensgeschichten, die dazu führen können, dass man sich auf eine komische oder vielleicht nicht angebrachte Art vielleicht auch verhält, möglicherweise. Ja, weil da stehen ganze
Aber das ist
Geschichten
sehr spannend,
dahinter.
Christine, weil es hätte auch ganz anders sein können. Bei dir ist dieser Hinweis, du hast ein gebärfreudiges Becken, hat sich zu einem sogenannten Nocebo-Effekt entwickelt. Du hast es negativ adressiert, ja? Du hast es sogar gewaltvoll erlebt. Jemand anderes hätte sagen können, oh, und hätte die Mutter vielleicht noch dazu gesagt, ja, das haben wir alle und Geburt, Gebären ist bei uns kein Thema. Hätte bei einer anderen, hätte das einen Placebo-Effekt geben können. Ja, also das ist auch immer, das liegt auch ganz dicht beieinander. Ja,
Total.
und wir wissen jetzt, die Placebo-Nocebo-Forschung explodiert gerade und war gerade wieder ein sehr spannender Artikel. Und Nocebo gibt es noch nicht so viel, aber wir wissen, dass das möglicherweise noch viel effektvoller ist. Ja, es gibt eine Untersuchung, da hat man Menschen, die Schmerzen erleiden mussten, ein Opiat gegeben. Aber sie man hat das unterschiedlich verbal begleitet. Ja, bei den einen hat man gesagt, also es ist immer das Gleiche gelaufen, aber die haben so gedacht, haben ganz anderes erwartet. Ja. Und die, dem man gesagt hat, also wunder dich nicht, das wird wahrscheinlich nicht groß wirken hier, Obwohl die ein Opiat bekommen haben, ja, haben die die schlimmsten Schmerzen gehabt. Das muss man sich mal vorstellen, weil die einfach dran glaubten, oh, das wirkt nicht, ja, und es hat auch nicht gewirkt. Ja, also Nocebo-Effekte sind wahrscheinlich noch schlimmer und das muss uns auf den Plan rufen, weil wenn wir uns jetzt vorstellen, so wie Frauen heute in den Medien unterwegs sind und sie lesen dann immer von Gewalt, Trauma rund um Geburt, müssen wir auch wahnsinnig hingucken, ob das nicht beim Einzelnen eben genau so eine negative Erwartungshaltung schürt. Und dann braucht es wirklich nicht viel an Schmerz, an Wehen, an schlechter Begleitung und sonstigen, um in denen sozusagen alles wach zu küssen, was das Ganze dann zum Trauma auswachsen lässt. Ja, also das ist ganz wichtig, dass wir da diese personalisierte und vor allem auch fallbezogene Erwartungshaltung generieren, ja, immer mit dem Blick auf die Chancen, aber logischerweise auch eben bei jedem irgendwo, je nachdem, was er so mitbringt, einen Plan B vorhalten, damit die Themen der Selbstbestimmung, wenn der dann scharf geschaltet werden muss, nicht ausgehebelt werden, dass wir logischerweise gucken, dass wir möglichst viel Placebo-Effekte, möglichst wenig Nocebo-Effekte rund um die Geburt generieren, ja. Und dass wir logischerweise dort, wo Frauen Gewalt erlebt haben oder Traumatisierung sehr früh, und das machen wir in der leitenden Wochenbett, werden wir auch ganz klar sagen, da muss auch auf diese Themen müssen angesprochen werden. Man muss sehr früh schon die Frauen rausfiltern, die das nicht gut erlebt haben. Auch da gibt es Grenzen. Ja, also ich sage immer, die Frauen, die eine Geburt stumm durchleben, da sind viele dabei, die schon in der Geburt traumatisiert werden und einfach verstummen und sozusagen die Geburt schon in den Keller räumen und gar nicht angesprochen werden können. Die gehen uns durch die Lappen, die kommen ein paar Jahre später, stehen am errechneten Termin vor der Kreißsaaltür und wollen dann einen Kaiserschnitt. Aber das ist so, daran können wir auch nichts ändern. Aber dass wir frühzeitig wirklich dann die rausfiltern, die mit dem Thema Scham und Schuld unterwegs sind, mit dem Thema Gewalt und Trauma und die wirklich schnell den Schnellhilfe anbieten.
Ja, also was ich halt mache in meiner Arbeit, ist eben vorzubereiten, und zwar so vorzubereiten mit Hypnose, dass möglichst kein Trauma passiert. Und da sprichst du mir sehr aus dem Herzen, weil genau das passiert. Also in den Hypnosen ist es so, dass die Frauen die Information, also da gibt es so ein Reframing sozusagen. Also es das heißt, wenn jemand harsch mit dir sprechen sollte, dann liegt es nur daran, dass gerade eine stressige Grundsituation in der Klinik ist, hat nichts mit dir zu tun, sondern damit, dass dir möglichst gut geholfen werden soll. Das kann einfach an dir abperlen und du weißt, du bist hier in den besten Händen. Also sowas kommt immer wieder in den Hypnosen vor, sodass auch wenn man zum Beispiel eine Hausgeburt geplant hat oder ein Geburt geplant, das sind ja meistens die Frauen, die sehr viel größere Ängste dann haben, auch vor der Klinik und vor so einem möglichen Wechsel, der ja immer passieren kann, dass die aber da dann nicht abrutschen, sondern dass sie sagen, ah ja, jetzt bin ich hier gut betreut. Also dass ich eben sozusagen durch die Hypnose, wo ich ja gut mit dem Unbewussten der Frauen in Kontakt gehen kann, ein Setting herstelle, ein Reframing mache, sodass bestimmte Dinge sie eben nicht mehr so angreifen. Also ich sehe das ganz ähnlich wie du, wenn man in die Klinik kommt und man kommt schon mit einem Gefühl von, oh Gott, hier wird mir bestimmt irgendwie Gewalt angetan, dann ist das Risiko einer Traumatisierung sehr viel höher, als wenn ich in ein Setting komme, wo ich weiß, es kann auch mal harsch werden, es kann auch mal lauter werden oder schneller oder Türen können schlagen oder ich kann vielleicht Schreie aus dem anderen Kreißsaal hören, die mich irritieren könnten, aber ich bin grundsätzlich hier in liebevollen, guten Händen. Niemand ergreift diesen Beruf, um Frauen zu quälen, sondern alle haben einen guten Grund gehabt, warum sie diese Berufe ausüben wollten. Und ja, ich habe die Erfahrung, dass ich dadurch wirklich Geburtsberichte bekomme. Da bin ich auch immer so beeindruckt. Auf meiner Website gibt es ganz, ganz viele unter Erfahrungen, kann man sich da so durchklicken, wenn man will, wo es eben auch Bauchgeburten gibt, wo es vaginal-operativ Geburten gibt und man eigentlich denken würde, das muss ja hochtraumatisierend gewesen sein und die Frauen, und da will ich nur bestätigen, was du vorhin gesagt hast, die Frauen erleben es nicht als traumatisierend, weil sie das Gefühl haben, ich konnte die ganze Zeit mitgehen und ich hatte das Gefühl, das wurde in meinem Sinne gearbeitet und damit geht es, da geht es mir nicht darum, Gewalt in der Geburtshilfe zu relativieren. Es gibt da schlimme Vorfälle, das ist gar nicht wegzureden. Gott sei Dank selten, aber sie kommen halt gelegentlich vor. Aber das eben nicht alles, was vielleicht plötzlich schnell wird oder plötzlich überraschend kommt oder plötzlich auch einfach ein Eingriff ist, wie zum Beispiel eine Saugglockengeburt oder was auch immer oder eine Bauchgeburt, nicht automatisch zu einem Trauma sich auswachsen muss, sondern auch gut verarbeitet werden kann, möglichst gut.
Absolut. Und dieses, sag ich mal, diese Grundvorstellung, ich will helfen, die haben mit Sicherheit alle. Aber ich muss es ein ganz bisschen relativieren, weil einfach, und das wäre ein eigener Podcast, weil natürlich schon ein bisschen sehr häufig aus vielen Gründen Angst ein großes Thema ist und Angst sehr bestimmt auftritt und Angst sehr viel Aktionismus hervorruft, der dann auch zum Teil eben gewaltvoll erlebt wird und da, wo er nicht gerechtfertigt ist, natürlich auch Gewalt ist. Und da muss das System an dieser Angst arbeiten. Ja, das ist mit Sicherheit ein Auftrag. Ja, und aber wenn du sozusagen dieses Grundvertrauen schürst in sich selbst und auch ein System, ohne klar sagen zu können, dass es natürlich nicht auch Auswüchse gibt, wenn das System an sich arbeitet und den Begriff der Traumasensibilität endlich mal richtig versteht, der ja heißt, dass wir nicht nur Dinge erklären und um Erlaubnis bitten und das mit einer guten Grundhaltung machen, sondern dass wir dann auch die Größe haben, gerade da, wo ein Trauma entsteht, zwangsläufig. Beispiel, ein Notkaiserschnitt, der Mutterkuchen löst sich ab, 20 Leute fallen über eine Frau her, es wird nichts erklärt, nichts um Erlaubnis, gar nichts passiert. Und selbst wenn die das top gut und richtig machen und sich auf die Brust klopfen, wie toll sie es gemacht haben, weil da ein gesundes Kind rauskommt, dann sieht es dann alles der Mutter verkaufen. Es ist wichtig, dass wir den Perspektivenwechsel auch dann machen und einmal verstanden haben, dass diese Rettung dieses Kindes einen verdammt hohen Preis hatte. Wir mussten über eine Frau herfallen. Der Tubus ist reingerutscht, die hat es noch mitbekommen, den Schnitt vielleicht. Ja, wir haben die traumatisiert, keine Frage. Aber damit sich, es ist extrem hilfreich, auch für die Frauen, dass man ihnen nicht sagt, sind Sie froh, dass Ihr Kind es überlebt hat, sondern ihnen ganz klar sagt, hören Sie zu, ich glaube, wir haben das Richtige gemacht, wir besprechen es nochmal, wir sind froh, dass es dem Kind gut geht, aber es hatte einen verdammt hohen Preis. Ja, wir haben ihre Selbstbestimmung mit Füßen getreten, das tut uns leid. Und dieses Es tut uns leid, garantiert, wenn wir das öfter sagen könnten, würden, auch da, wo wir uns komplett im Recht fühlen mit dem, was wir gemacht haben, aber einfach über diesen Perspektivenwechsel hinbekommen, die andere Seite auch zu sehen, die sich da nicht sehr fröhlich fühlt und glücklich, sondern wirklich überrollt fühlt von einem Panzer, die zu sehen und das anzusprechen und sagen, das war mit Sicherheit nicht das, was sie sich gewünscht haben. Wir können darüber reden, aber es tut uns leid, es ging nicht anders.
Ja, ja, und das und liebe ich halt an deiner Arbeit, ne? Also genau das habe ich ja schon in mehreren Podcast-Folgen von dir gehört, dass du da wirklich animierst, das geburtshilfliche Personal auch das eben öfter mal zu sagen. Und das finde ich so toll, weil es eben diesen Perspektivwechsel hat. Und andersrum, in meiner Geburtsvorbereitung versuche ich auch immer schon, diesen Perspektivwechsel mit reinzunehmen, ne? Zu sagen, sie wollen das Beste für dich. Und es gibt unterschiedliche Strategien, aber dass du eben das so weißt, es geht um deine Gesundheit, um die Gesundheit deines Kindes. Und das ist ja auch in deinem Sinne. Also ne, das ist so eine, ja, so mehr Vorschussvertrauen gibt in dieser Arbeit, auch wenn sie manchmal vielleicht rough sein muss. Und ich glaube, selbst durch so ein, wo du sagst, ja, ist ja ein Trauma gar nicht auszuschließen, kann man das, glaube ich, trotzdem noch minimieren. Also ich habe da Geburtsberichte gehört, da habe ich gedacht, Wahnsinn. Also wo die Frau quasi wirklich auf den OP-Tisch gesprungen ist und gesagt hat, erklären Sie mir nichts, machen Sie sofort. So. Und das hat eben auch mit einer guten mentalen Vorbereitung zu tun. Also bin ich wirklich von überzeugt, wenn man das vorher nicht schon so verinnerlicht hätte, dass man da so mit so einem guten Gefühl und so einem guten Vertrauen reingeht, dann hätte es auch, also ja, dann hat man andere, ein anderes Risiko für eine Traumatisierung. Das ist meine Erfahrung.
Was an der Stelle, weil halt so viele Schwangere hier auch zuhören, ganz wichtig ist, wenn jemand kommt, dann sagt, es tut ihm leid. Achtung, Achtung, der gesteht nicht irgendeine Schuld oder ein Fehlverhalten ein. Sorry, der fühlt mit, der kriegt mit, da hat jemand was Schlimmes erlebt oder erleben müssen, wegen meiner Tätigkeit. Ja, dafür, ich habe dafür einen Auftrag. Ich habe da zwar einen Konflikt immer zwischen Selbstbestimmungsrecht der Mutter und Recht auf Unversehrtheit des Kindes, nicht lösbar, aber ich habe versucht, diesen Konflikt mit all meiner geistigen, haptischen Erfahrungen, evidenten Kunst irgendwie zu lösen, im besten Sinne. Es gelingt nicht immer und nicht immer zu 100%. Aber ich bin jemand, der durchaus da, wo er sich im Recht sieht mit dem, was er gemacht hat, trotzdem sieht, dass das seinen Preis hat. Und das spreche ich an, indem ich sage, was wir da machen mussten, auch wenn es richtig war, tut mir leid. Das heißt nicht, dass der einen Fehler gemacht hat. Das wird immer missverstanden, auch von den Rechtsanwälten und von vielen Presseabteilung, Geschäftsführung, die den Mitarbeitern sagen, ihr dürft nie sagen, es tut mir leid. Das ist der größte Fehler, den man machen kann. Die
Absolut.
Amerikaner haben es erkannt, da muss sich jeder, der einen Fehler gemacht hat, entschuldigen, weil seitdem sie das machen, haben die kaum mehr Haftpflichtfälle. Ja? Weil den Menschen geht es nicht um Geld oder sonst was. Die wollen erstens, dass man sich für was, was nicht gut gelaufen ist, entschuldigt und für das, was gut gelaufen ist, aber eben seinen Preis hatte. Zumindest sagt, es tut mir leid. Und sie wollen, dass es nicht wieder vorkommt. Darum geht's. Und wenn jemand sich für etwas entschuldigt oder sagt leid, dann weiß ich zwar, der muss zwar morgen vielleicht wieder ein Leben retten, ja, aber er wird auch da sagen, es tut ihm leid. Und das ist jemand, der wird mit Sicherheit, wenn der einen echten Fehler macht, auch die Größe haben, jetzt sagen, ist nicht gut gelaufen. Übernehmen die Verantwortung, ja. Der drückt sich da auch ganz anders aus. Dem tut es nicht nur leid, sondern der sagt, ich übernehme die Verantwortung dafür. Ja, klar, mache ich.
Wolf, ich merke schon, ich könnte mit dir ewig weiterreden, weil es einfach so spannend ist und wir sind jetzt quasi schon wir haben das sehr ausgedehnt, das Thema, aber ich fand es trotzdem super interessant und hoffe, dass hier viel mit rausgezogen werden konnte von allen, die zuschauen, egal ob schwanger oder begleitendes Personal.
Du siehst, es hängt alles zusammen. Wir können es
Absolut.
nicht trennen. Dieses, weil jenes ist, hat Buddha schon gesagt. Und du siehst ja auch, wie wir diese Bühnenkörper, Seele, wie die miteinander spielen, wie was Systemisches, was Persönliches, wie wir wirklich überall hingucken müssen und die gegenseitigen Wechselwirkungen, diese Kreise, die sich da schließen, uns angucken müssen. Ganz, ganz wichtig. Und das haben wir hier gemacht, ja, indem wir sozusagen schon uns in einem Kreis bewegt haben und uns konkret, aber auch von der Metaebene an dieses Thema herangetraut haben und nochmal im Kern eigentlich festgestellt haben, mein Gott, was ist das für ein Füllhorn, dieses Experiment und dieses Wunder und diese Chance Elternschaft, ja, das dafür nochmal die Lanze zu brechen und zu sagen, es kann einem persönlich, und das können wir ja nun beide auch sagen, und auch das haben wir auch sozusagen zu unserem Beruf gemacht, eigentlich nicht Besseres passieren bei all den Belastungen, als sich dem großen Thema Elternschaft in irgendeiner Form zu stellen.
Ja, absolut. Was für schöne abschließende Worte, Wolf. Vielen Dank, dass du wieder da warst. Es hat
Ich
mir
danke dir, ich
ja.
komme immer gern und es ist immer spannend, ich lerne auch immer viel dazu und finde es toll. Und vielleicht ganz zum Schluss die Kritik, die ja häufig kommt, jetzt, die man häufig hört, das Problem von Gewalt und Trauma ist, dass die Frauen falsche Erwartungen haben oder zu hohe Erwartungen. Und die werden dann auch geschürt durch was, wen auch immer. Da muss ich immer sagen, das ist zum Teil, ist da was dran, ja. Das hat aber auch viel mit den Frauen zu tun und ihrem Mindset. Und wenn eine Frau immer nur an das Wunder der Geburt, den Orgasmus, den die Geburt macht, denkt und alles andere ausgrenzt, ja, oder wenn Frauen zu mir ins Coaching kommen und sagen, ich brauche das Coaching, weil sie müssen mir dann garantieren, dass ich keinen Kaiserschnitt kriege. Dann wissen wir, ne, wenn sich jemand auf eine Seite schlägt, und wir das früh rauskriegen, dann muss man ihn dahin natürlich bestärken, ja. Der jemand, der sagt, ich mache die Geburt alleine und keine Diskussion und gar nichts, muss man sagen, ja, das wirst du einen guten Grund haben, haben auch meistens einen guten Grund. Aber wenn du, und wir werden auch alles durchspielen, um dich in dieser Idee zu bestärken, aber es gibt eben wegen der Unvorhersehbarkeit dieses Themas möglicherweise auch Situationen, wo du einen Plan B brauchst. Und den musst du auch durchdenken. Und das machst du ja auch wunderbar, wenn du die Frauen dann vorbereitest auf das, was sie jetzt erstmal nicht auf dem Schirm haben. Ja, alle
Absolut.
denken ja, die machen friedliche Geburt, Hypnose und dann haben sie Zaubergeburten. Du hast sehr klar im Blick, es braucht auch einen Plan B. Es kann sein, dass sie in die Klinik verlegt wird. Es kann was kommen, mit dem sie nicht gerechnet hat. Und es ist wundervoll, wie du auch die Geburtshilfe unterstützt, indem du erstmal den Frauen sagst, ihr könnt den Vertrauen, die kommen mit einer guten Absicht, ja, da will keiner irgendjemand totschlagen oder verletzen oder sonst was. Das kann trotzdem sein, dass du so ein Gefühl entwickelst. Kann auch mal vorkommen, dass jemand eben nicht traumasensibel unterwegs ist, ganz klar. Und dann hilft auch meine Hypnose nur am Rande und dann wirst du das trotzdem so erleben, aber dann gibt es die Möglichkeit, das nachzusprechen, aufzuarbeiten. Aber im Kern, dass du dieses Urvertrauen auch in Krisensituationen den Frauen mitgibst, den Glauben, das zu schaffen, den Glauben, dass die, die es machen, es gut machen, das ist was Großartiges ist. Und da machst du überhaupt, du weckst überhaupt keine falschen Erwartungen, was ich so mitbekomme, sondern im Gegenteil, du machst du setzt einen Rahmen, in dem alles, was Geburt bedeuten kann, vorkommt. Und das ist großartig.
Ich danke dir sehr. Ja,
Mach da
das
schön weiter.
mache ich total gerne und mir ist auch super wichtig, nochmal zu betonen, eine Geburt ist nie ein Spaziergang. Also wer da nicht an seine Grenzen kommt, weiß ich nicht, hat, glaube ich, dann irgendwie eine Hilfe bekommen, vielleicht durch eine PDA oder so. Aber also frühzeitig dann eine PDA, aber eigentlich ist Geburt, glaube ich, immer eine Grenzerfahrung. Aber ähnlich, das vergleiche ich ja so gerne, ne, Geburt mit einer Besteigung eines sehr hohen Berges, den noch nie jemand zuvor bestiegen ist, kann man sagen, Grenzerfahrung, ja, und hoffentlich wunderschön gleichzeitig. Ja.
Großartig. Und die Grenzerfahrung und wunderschön ist diese Erfahrung ist die Erfahrung, die du als Vater, Mutter dann ein Leben lang machst.
Ja, das stimmt, das
Mein
bleibt.
Gott, wie viel Angst haben wir unsere Kinder? Wie viel Schmerz fügen die uns zu? Ich habe gerade Urlaub gehabt. Ich habe eine Mountainbike-Tour mit meiner 11-Jährigen gemacht. Die ist beim Runterfahren gestürzt. Fürchterliche Knieverletzung. Die musste eine Stunde weinend da runterfahren. Es war der schlimmste Moment der letzten 10 Jahre. Ist alles gut ausgegangen, aber das auszuhalten, darauf bereitet die Geburt gut vor.
Da sagst du was,
Du kennst es auch.
mein 17-Jähriger ist gerade gestürzt mit dem Fahrrad und aufs Gesicht gefallen.
Gott.
Und ich habe ihn dann gesehen danach und ist zum Glück auch alles gut gegangen, keine schweren Verletzungen. Er sah nur einfach schlimm aus und sein Kind
Es
zu sehen,
zerreißt einem
das
das
ist
Herz.
also wirklich, haben wir
Wahnsinn.
beide Fahrradunfälle in
Es
diesem
gibt
Sommer
keinen
gehabt.
schlimmeren Schmerz. Man sagt in dem Moment, bitte, warum ist es mich nie passiert? Nicht mir passiert. Ich nehme alles dieser Welt auf mich, bitte nur nicht mein Kind. So sind wir gestrickt und die Geburt ist der Teaser. Christine,
Danke.
mach's gut. Bis bald.
Du auch. Bis bald. Ich danke dir sehr. Ja, das war's schon mit dem Interview mit Dr. Wolf Lüthier. Ich freue mich sehr, dass er wieder da war und dass er immer zur Verfügung steht, wenn ich denke, ah, bei dem Thema hätte ich doch gerne auch noch diese Kombination aus ehemaligem Chefarzt der Gynäkologie und Psychotherapeut. Das finde ich einfach super wertvoll. Wie gesagt, es gibt auch die Möglichkeit, da bei ihm ein Coaching zu buchen. Also nur falls du das Gefühl hast, das könnte vielleicht für dich passen, dann mach das sehr, sehr gerne. Verlinkt habe ich dir alles in den Shownotes und ich wünsche dir jetzt natürlich von Herzen alles Gute, wenn du gerade schwanger bist. Und ja, meine Herzensempfehlung ist, dich gut auf deine Geburt vorzubereiten, gerne auch mental. Und wenn du da Lust hast, in meinen Kurs reinzuschnuppern, bist du herzlich willkommen. Einfach die App öffnen, den kostenlosen, unverbindlichen Schnupperkurs machen. Und ja, ich freue mich sehr, wenn ich dich an die Hand nehmen darf. Alles Liebe und bis bald, deine Christine.